ARD.
Christine, ich habe Menschen verstört durch meine Anwesenheit.
Das ist nichts Neues, würde ich sagen.
Okay, wow, super, danke.
Ja, nee, aber sag, wieso besonders?
Na nun, also es war so ein Frühlingstag, so ein schöner. Und ich bin so durch die Stadt gegangen und ich hatte den Mantel offen und ich habe mich gewundert, dass die Menschen mich so anschauen. Auch so ein bisschen unangenehm anschauen, weißt du? Und dann hatte ich einen Termin bei meinem Therapeuten und dann bin ich dahin und begrüße den und gehe auf Toilette noch kurz vor der Sitzung und merke, dass ich die ganze Zeit mit offenem Hosenstall rumgelaufen bin.
Das ist unangenehm.
Ja, also jetzt ist es ja nun so, eingeschweißte Plussis wissen das.
Ich weiß es auch, ja. Aber ich hoffe, dass nicht das kommt, was ich jetzt denke, was jetzt kommt.
Doch, ich hatte natürlich nichts drunter.
Oh nein.
Und alle wissen, wie ich jetzt meine Frühlingshecke schneide.
Oh ja. Nein.
Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. Zart, hart, ehrlich.
Hallo.
Herzlich willkommen
zu eurem zart, hart, ehrlichen Podcast, den ihr vielleicht in der ARD Audiothek App hört oder auf der Plattform eures Vertrauens. Freundschaft Plus ist der Name. Corinna Teil und Christine Barlock bestreiten ihn.
Du bist Christine, ich bin Corinna.
Das ist Corinna. Genau.
Und ihr seid hier richtig, wenn ihr lachen wollt und wenn ihr gleichzeitig auch wirklich Deep Talk wollt. Und zwar sprechen wir ja gerne auch über Themen, die so ein bisschen in der Tabu-Ecke drin hocken. Und die holen wir mal raus. Wir richten die Frühlingssonne sozusagen
auf eine Tabu-Primel.
Auf eine Tabu-Primel. Ich finde, dass Primel in diesem Fall vielleicht auch ganz nett klingt auch. Denn es geht auch ums Erblühen ein bisschen, wenn man so will. Und es geht um ein Thema, glaube ich, wo man auch ein bisschen verzweifelt, wenn man alles tut, damit die Primel erblüht und sie erblüht einfach nicht.
Man könnte auch sagen, wie verklausuliert wollen wir in ein Thema einsteigen? Da sind wir sehr weit vorne mit dabei. Corinna.
Ja, es geht um Erektionsstörungen. Also ihr habt es wahrscheinlich eh schon im Titel gesehen und es ist ein Thema, das natürlich vor allem Männern sehr unangenehm ist, ja. Das hat natürlich auch viel mit Rollenbildern zu tun, kann ich mir jetzt natürlich auch vorstellen. Aber es ist auch unangenehm für den Partner oder für die Partnerin, die natürlich auch sehr schnell denken kann, dass sie vielleicht irgendwas falsch macht oder er irgendwas falsch macht, damit es eben beim Partner nicht klappt mit der Erektion.
Ja.
Oder vielleicht auch, kann ja auch sein, mit dem zu früh kommen. Das ist ja auch oft so ein Thema.
Das stimmt. Und nicht nur, dass man denkt, dass es vielleicht an einem selber liegt, sondern dass man in so eine Hilfshamsterradkette reinkommt, indem man sagt, was kann ich machen? Und das baut ja noch weiter Druck auf sozusagen.
Ja.
Ein Druckkesselablasser oder ein Primeldünger haben wir uns eingeladen heute. Da ist er schon, er lacht schon leise. Jemand, der uns in dieses Thema reinbegleiten möchte. Corinna, ich würde mich sehr freuen, wenn du ihn vorstellst, weil ihr die Kontakthechte wart.
Ja, Gavin, du hast mich angeschrieben auf Instagram. Du hast unseren Podcast gehört und hast gemeint, hey, taugt mir, wie ihr da so redet. Hättet ihr Bock, mal mit mir zu sprechen? Ich bin Gavin Sexton und Love Better ist meine Plattform, wo ich über Erektionsstörungen spreche. Herzlich willkommen. Wie toll, dass du dich gemeldet hast bei uns.
Ja, vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich riesig und vollkommen richtig. Ja, bei uns geht es um Erektionsprobleme, aber auch um den guten alten vorzeitigen Samenerguss. Ne? Mhm. Der ist auch ganz, ganz groß in der Männerwelt. Der darf auf keinen Fall vernachlässigt werden.
Wie lange machst du das denn jetzt eigentlich schon, dass du dich mit dem Thema beschäftigst? Und wie bist du draufgekommen?
Tatsächlich relativ durch Zufall. Ich habe eigentlich Sportwissenschaften studiert, mein junges Leben lang, und habe dann angefangen, über Sexualität zu bloggen damals. Ich habe also einfach so randomly einen Blog aufgesetzt und über Sexualität geschrieben, einfach weil das Thema mich interessiert hat. Und dieser Blog ist wahnsinnig viral gegangen. Ich habe plötzlich wahnsinnig viele Zuschriften bekommen von Männern. Richtig viele E-Mails. Und da ist mir super schnell aufgefallen, dass es so ein unausgesprochenes Damoklesschwert gibt in unserer Gesellschaft, wie so eine Volkskrankheit ein Stück weit, die wir haben, aber über die kaum gesprochen wird. Und das ist so Versagensangst, Leistungsdruck, eine kolossale Verunsicherung in der Sexualität bei Männern. Frauen haben da sicherlich auch ihre Themen. Und dass diese Themen, Versagensangst, Leistungsdruck in der Sexualität, Nervosität, Anspannung, bin ich gut genug, kriege ich das gut hin, kann ich die Frau befriedigen, dass das eben zu sexuellen, schlimmes Wort, Dysfunktionen häufig führt bei Männern, wie zum Beispiel eben die guten alten Erektionsprobleme, in dem Fall dann psychogene Erektionsprobleme. Oder eben halt auch zum vorzeitigen Samenerguss oder, was man auch noch benennen darf, Orgasmushemmungen, also dass Männer nicht zum Orgasmus kommen können. Habe ich gemerkt, ist ein Riesenthema in unserer Gesellschaft und für mich war in dem Moment klar, so, es macht Sinn, darüber zu reden und zwar richtig viel zu reden. Und aus dem Grund finde ich es auch toll, dass wir jetzt drüber reden, weil ich glaube, das kann nicht genügend Menschen erreichen, das Thema.
Es gibt so verschiedene Studien, die sagen, dass die Männer, die von dieser Problematik eher betroffen sind, jünger werden. Ist das was du auch beobachtest? Weil bei Erektionsstörungen, so wenn ich jetzt ganz naiv, ne, wenn wir sagen, so, wir reden da heute drüber, dann habe ich erstmal einen älteren Mann im Kopf. Also,
ja,
weil ich da so erstmal recht unbedarft rangehe sozusagen und die Zahlen sagen halt aber einfach was anderes, nämlich, dass die Männer immer jünger werden.
Ja, 100%. Also das ist auch meine Beobachtung. In unserem Programm sind vorwiegend auch mit Erektionsproblemen, ja, Männer, die stellenweise sind die 18, 19, 20 Jahre, 30 Jahre. Das ist in der Altersgruppe sehr, sehr deutlich vertreten. Bei vorzeitigem Samenerguss ist es ja so, dass das schon auch tendenziell eher jüngere Männer betrifft und bei Älteren das dann mit der Zeit abnimmt oder mit höherem Alter abnimmt. Am Ende des Tages, alle sexuellen Dysfunktionen sind mittlerweile breit durch die männliche Gesellschaft gestreut.
Kann man denn sagen, also es gibt ja jetzt verschiedene sexuelle Dysfunktionen, wie du es nennst, haben die einen gemeinsamen Nenner, gerade im Hinblick, wenn man sagt, die Männer werden immer jünger?
Du meinst den gemeinsamen Nenner zwischen den unterschiedlichen sexuellen Dysfunktionen, ja, sozusagen. Absolut. Ich würde mal sagen, es gibt vielleicht so zwei zentrale gemeinsame Nenner. Der eine, über den habe ich jetzt gerade schon ein bisschen gesprochen, ist so dieser ganze mentale Aspekt der Sexualität. Also wie gehe ich als Mann in die Sexualität eigentlich rein? Was ist mein emotionaler Zustand, was ist mein Gefühlszustand, welche inneren Überzeugungen bringe ich mit in die Sexualität, ja? Und da ist es halt leider in unserer Gesellschaft heutzutage so, dass Sex extrem hoch stilisiert ist, ja, wir genießen unsere sexuelle Bildung häufig in jüngsten Jahren dann eher aus Pornografie, ja. Es wird über Sex nicht vernünftig gesprochen. Wir haben kein richtiges Bild davon, wie sieht eigentlich echte Sexualität aus, wie sie wirklich gelebt wird in den Schlafzimmern auf der tagtäglichen Basis. Und das führt eben zu vielen verzerrten Überzeugungen, die dann wiederum zu einer extrem hohen Erwartungshaltung führen, Leistungsdruck, Versagensängste, Nervosität, diese ganze Geschichte. Und dann ist es eben so, manche Männer reagieren auf diesen inneren Zustand, den sie damit reinnehmen in die Sexualität, mit einer Überanspannung, ja, zum Beispiel, mental und dann aber auch physiologisch. Und das mündet dann in einer Unfähigkeit, diese hohe Energie, ja, die Erregung, die sich dann aufbaut, vernünftig noch kontrollieren zu können. Und das mündet dann im vorzeitigen Samenerguss. Mhm. Und andere Männer wiederum, bei denen schaltet sich das System gewissermaßen eher ab. Ja, also die reagieren nicht mit einer Überanspannung, sondern eher mit einem, ja, metaphorisch gesprochen, mit einem Rückzug und es führt zu Erektionsproblemen. Die Ursache ist häufig eine ziemlich, ziemlich ähnliche. Mhm. Also der eine Aspekt und der andere Aspekt ist, wie gut kenne ich eigentlich als Mann meinen Körper? Ja, wie gut kann ich den spüren? Wie gut habe ich den als sexuelles Vehikel kennengelernt? Ja, habe ich den bei der Masturbation, als ich damit, ne, mit 12, mit 13 angefangen habe und seitdem mache ich das regelmäßig, habe ich dabei meinen Körper richtig gut kennengelernt, wie ich den steuern kann, wie ich den kontrollieren kann, wie der sich verhält auf unterschiedliche Reize, oder benutze ich den in der Sexualität eigentlich ziemlich blind? Krieg gar nicht so richtig mit, was ist hier eigentlich los? Ich beschreibe das gerne so ein bisschen wie Autofahren, wenn man in der Fahrschule war, ja, früher. Da war das am Anfang eine super holprige Angelegenheit, weil man dieses Vehikel noch nicht gut kannte. Und wenn der Motor hochgedreht hat, dann wusste man nicht genau, wann soll ich jetzt schalten. Da musste man dann auf den Tacho gucken. Es war einfach, ja, eine gewisse Unwissenheit, ja, da. Und viele Männer haben genau dieses Stadium in der Sexualität mit dem eigenen Körper. Und das kann zu Erektionsproblemen führen oder zu vorzeitigem Samenerguss.
Kommen dann viele Singles zu dir oder eher Männer, die in einer Beziehung drin sind und sagen, ich habe gerade eine Krise mit meinem Partner, mit meiner Partnerin im Moment?
Also wir haben auf jeden Fall viele Männer, die in einer Beziehung sind bei uns, so circa 2/3. Aber wir haben auch Single-Männer, die sich natürlich eine wahnsinnige Panik schieben, dass sie mit dieser Problematik nicht in der Lage sein werden, auf dem Single-Markt eine erfolgreiche Suche zu bestreiten sozusagen. Aber es ist schon vorwiegend so, dass viele Männer in einer Partnerschaft zu uns kommen. Mhm.
Wenn ich das so zusammenfasse, wenn ich dich richtig verstehe, es ist einmal auf jeden Fall ein Druck da, der zusammenfließt aus dem, wie wir denken, dass Sexualität zu funktionieren hat, der Diskrepanz zu dem, wie sie dann letztendlich wirklich funktioniert oder halt eben, ne, auch nicht so richtig funktioniert, das gehört ja dazu. Und aber auch eine Unkenntnis im Grunde über die eigentlich eigenen Fähigkeiten meines eigenen Körpers. Was sind denn Lösungsansätze, die du mitgeben kannst? Jetzt natürlich einmal für alle männlichen Plussies bei uns, aber vielleicht ja auch im zweiten Schritt dann erst für alle weiblichen Plussies, die sagen, boah, ich würde eigentlich meinen Partner gerne irgendwie vielleicht unterstützen dabei.
Also ich finde, jeder gute Problemlösungsversuch beginnt mit einer Analyse dessen, warum das Problem eigentlich existiert. Also eine Art Ursachenanalyse. Es gibt halt einfach unterschiedliche Ursachen für Erektionsprobleme und unterschiedliche Ursachen für vorzeitigen Samenerguss und auch für Orgasmushemmungen. Das heißt, es würde keinen Sinn machen, jetzt hier einfach banal irgendwie rauszukläffen, was man da jetzt tun kann. Es ist eine individuelle Angelegenheit. Mhm. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, halt wirklich in einem ersten Schritt einfach herauszufinden, was ist eigentlich die Ursache für mein Problem. Es kann ja zum Beispiel auch was rein physiologisches sein. Es kann ja auch eine physiologische Erkrankung sein, potenziell. Ja. Ja, dann sollte ich zum Arzt damit gehen, beispielsweise. Ist selten der Fall, ne? Die Angst will ich nehmen, aber kann ja sein. Erfahrungsgemäß ist es aber so, dass fast alle Männer immer mit ein mentales Thema haben. Das mentale Thema ist mal entweder die Ursache für die sexuelle Problematik oder wenn eine sexuelle Problematik entsteht, kommt die mentale Problematik danach mit dazu. Das heißt, die ist bei fast allen Männern am Start. Und da sieht so ganz grob aus der Metaperspektive der Weg so aus, dass man auch hier in einem ersten Schritt wirklich mal versucht aufzuarbeiten und herauszuforsten, wie betrachte ich denn Sexualität? Was sind denn meine Überzeugungen über Männlichkeit? Mhm. Was macht eine attraktive Männlichkeit aus? Was macht meine attraktive Männlichkeit aus? Was sind meine inneren Überzeugungen über Weiblichkeit? Was macht attraktive Weiblichkeit aus? Solche Fragen, was sind meine Überzeugungen über Anziehung? Wie funktioniert Anziehung in der Partnerschaft beispielsweise? Wir tragen viele, viele innere Überzeugungen mit uns rum und die haben alle potenziell die Möglichkeit, uns in der Sexualität einen gewaltigen Strich durch die Rechnung zu machen oder zumindest dafür zu sorgen, dass Sexualität angespannter, verkopfter wird und weniger leidenschaftlich, intim, verbindend, hemmungslos, wie wir es ja eigentlich am Ende des Tages haben wollen. Und da geht es darum, Klarheit reinzubringen. Was ist hier eigentlich los? Dann kann ich im nächsten Schritt hergehen, wenn ich quasi wie so ein schönes Buffet an inneren unterschiedlichen Überzeugungen, die in mir drin letztendlich aktuell völlig subbewusst ihr Unwesen getrieben haben. Jetzt kann ich da Licht drauf scheinen und anfangen, diese Dinge aufzulösen. Und das ist oftmals dann gar nicht mehr so schwer, weil diese inneren Überzeugungen dann einem bewussten, achtsamen Blick gar nicht mehr so richtig standhalten können. Viele davon. Und was da dann zum Beispiel auch massiv hilft, ist die Kommunikation in der Partnerschaft. Und auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der häufig richtig toll dabei helfen kann, dass innere Überzeugungen schmelzen können. Weil, wenn ich ein heterosexueller Mann bin, ich habe Überzeugungen darüber, was eine Frau sich sexuell von mir wünscht, was die braucht, was mich in den Augen einer Frau attraktiv macht, habe ich ja glücklicherweise in meiner Partnerschaft eine Frau, die mir direkt Feedback geben kann dazu, ob das denn wirklich stimmt, was ich da angenommen habe.
Und trotzdem, finde ich, klingt es aber erstmal so, als wäre das schon auch wichtig, als Partnerin wenn wir jetzt in dem Modell bleiben, meinem Partner Raum zu geben. Also weil, wie du sagst, wenn ich selber noch gar nicht weiß, wie mein Vehikel funktioniert, klingt es für mich schon so, dass ich auch erstmal meinem Partner Raum geben muss, um vielleicht Dinge an sich zu entdecken, für die er nie Zeit hatte. Und das stelle ich mir halt auf der anderen Seite auch schwer vor. Also würdest du sagen, ich als Partnerin komme relativ früh ins Spiel oder ist das schon erstmal was, wo man sagt, nee, also erfahrungsgemäß ist Zeit schon erstmal gut?
Das ist sehr individuell, würde ich sagen, je nachdem, wie die Beziehungsdynamik aussieht in der Partnerschaft. Meiner Erfahrung nach ist das unglaublich heilsam für Männer, wenn die Frau, die Partnerin oder der Partner, wie auch immer, mit im Boot sitzt. Mhm. Und umso früher das passieren kann, erfahrungsgemäß, desto besser. Als Frau habe ich nicht die Fähigkeit, das Problem des Mannes zu lösen. Mir sind da ziemlich die Hände gebunden eigentlich. Aber was ich machen kann, ist, ich kann gemeinsam mit dem Mann einen Raum gestalten und einen Rahmen sozusagen setzen, mhm, in dem er sich relativ druckbefreit erkunden kann. Und umso früher das passiert, desto besser.
Wie sieht so ein Raum aus? Also wenn ich jetzt so einen Raum gestalte, weil ich glaube, wenn ich jetzt der Mann wäre und ich wüsste, oh, wir gestalten jetzt so einen Raum, damit ich mich entspanne, würde ich mir denken, holy shit, jetzt muss ich mich entspannen, da ist schon wieder Druck drin.
Erstmal können wir uns vorstellen, viele Männer, wenn sie Erektionsprobleme bekommen oder vorzeitigen Samenerguss, da geht ja erstmal psychisch extrem viel ab. Vieles von dem, was bei uns im Kopf passiert, richtet sich natürlich auch in Richtung der Partnerin oder der Frau. Was denkt die jetzt darüber? Mhm. Ja? Wie findet die das? Bin ich jetzt in ihren Augen ein Versager? Bin ich jetzt ein Lappen? Verlässt sie mich jetzt in 2-3 Wochen, wenn es so weitergeht? Das heißt, ich habe als Frau auf jeden Fall die Gelegenheit zu versuchen, die offene sexuelle Kommunikation in die Partnerschaft mehr und mehr quasi zu introducen, einzuführen sozusagen. Weil für viele Männer ist es so, wenn sexuell was nicht läuft, wird die Wahrnehmung ganz, ganz eng. Wir sehen plötzlich unsere eigene Attraktivität als Mann extrem in Gefahr, weil wir Attraktivität, Wertigkeit als Mann extrem gleichsetzen mit unserer sexuellen Performance. Mhm. Das passiert vor allem dann, wenn sexuelle Problematiken auftreten. Jetzt kann eine Frau hergehen und diesen engen Fokus wieder weitermachen. Ja, und quasi sagen, hey, pass auf, unsere Partnerschaft besteht nicht nur aus Sexualität. Hier sind 10 Dinge, weswegen ich mir dich irgendwann mal rausgesucht habe. Nur eine davon ist Sexualität gewesen. Und lass uns das nicht vergessen. Ja, lass uns das ganze Bild betrachten. Das heißt, da habe ich die Möglichkeit, einfach dem Mann einen relativ druckfreien Rahmen zu schaffen, von wo aus er jetzt möglichst entspannt, möglichst druckfrei. Ganz geht's meistens nicht. Männer machen sich immer noch selber mehr als genug eine Platte über die Thematik. Aber wo ich als Mann relativ entspannt anfangen kann, jetzt mich um die Thematik zu kümmern, zu schauen, woran liegt es? Ist es körperlich? Ist es mental? Ist es was Neurologisches? Und dann einfach eine Lösung zu finden.
Wenn jetzt Frauen relativ früh mit dazukommen, ne? Wenn jetzt ein Mann zu dir geht und sagt, ich habe da verschiedene Probleme, wie geht man mit dem Thema Frust um? Weil ich nehme mal an, dass jetzt Männer nicht zu dir kommen, die jetzt erst seit 2 Wochen vielleicht ein Problem damit haben. Das heißt, es ist vielleicht schon was länger in der Beziehung wabert. Und ich finde das schon auch gerechtfertigt, also dass man irgendwann Frust hat. Weil wenn man sagt, ich habe schon Dinge ausprobiert, wir als Paar haben schon Dinge ausprobiert, aber es lässt sich nicht lösen. Und natürlich hat man als Frau ja trotzdem auch vielleicht ein Bedürfnis, genauso wie der Mann. Ne? Irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sagt, ich weiß nicht mehr weiter, ich finde es toll, dass du das jetzt anfängst, aber irgendwann wäre es schön, wenn es wieder funktioniert sozusagen. Ja. Erlebst du das oft, dass das dann irgendwann auch so ein Frustkochtopf explodiert?
Absolut, und es ist richtig cool, dass du das ansprichst, weil was gängig ist, ist Dinge zu beschwichtigen in der Partnerschaft. Ich möchte den Mann jetzt nicht verletzen, ja, und ihn jetzt noch mehr Druck machen. Deswegen, was mache ich als Frau? Ich mogel vielleicht ein bisschen mit, wie meine innere Wahrheit wirklich aussieht und gehe vielleicht dahin zu sagen, hey, das ist doch nicht so schlimm, das ist doch okay, mach dir doch keinen Kopf. Passt doch alles, so. Und dann aber sieht die innere Wahrheit vielleicht doch einen Ticken anders aus und ein Frust baut sich auf und wird immer größer und immer größer und immer größer und immer größer und brodelt irgendwann mal über. Und dann ist natürlich, auf Deutsch gesagt, die Kacke richtig am Dampfen, weil dann sind wahnsinnig viele Emotionen im Spiel und dann wird richtig verletzt. Und der Mann steht wie der Ochs vom Berg, weil er sich gesagt hat, also sie hat mir doch die letzten 5 Jahre gesagt, dass alles okay ist. Und jetzt plötzlich stelle ich fest, das hat gar nicht gestimmt. Und ich habe mich ein Stück weit darauf verlassen, was mir meine Partnerin gesagt hat. Das heißt, worum das geht, ist kommunikativ das hinzubekommen, dass wir als Paar gemeinsam in ein Boot kommen, dass wir uns gegenseitig verletzlich zeigen, dass wir aber als Team arbeiten. Und von hier aus kann ich durchaus auch einfach sagen und das Risiko auch in Kauf nehmen, hey, das wird jetzt dem Ego meines Partners nicht gefallen, aber hey, klar kommt bei mir auch mal Frust auf, ich bin für dich da, ich bin loyal an deiner Seite und klar freue ich mich, wenn sich hier was tut. Eine gewisse Form von Ehrlichkeit, die es dem Partner ermöglicht, eine realistische Einschätzung der Situation zu bekommen, finde ich sehr, sehr wichtig, auch bei diesem Thema.
Das ist gut, dass du das sagst, weil das ist ja so genau der Punkt, weil das ist eine Gratwanderung, ja? Also zum einen natürlich einen Rahmen zu schaffen, eine Basis zu schaffen, ein Fundament zu schaffen, in dem der andere sich auch eben traut, sich verletzlich zu zeigen, aus der Scham herauszukommen, okay? Das hast du vorhin gesagt, ist eigentlich so eine Basis, auf der man sich dann entwickeln und entfalten kann mit dieser Problematik. Und gleichzeitig, ab wann kippt es hin zu, naja gut, also es hat mir jetzt lange nichts ausgemacht, aber jetzt fängt es halt schon an, mir einfach was auszumachen. Und ich kann mir vorstellen, dass das ja auch für den Mann eine sehr schwierige Situation ist, zu unterscheiden, wann glaube ich das und ab wann sagt sie das nur noch so. Ja. Und da möchte ich also wirklich auch an die Partner und Partnerinnen appellieren, den Mut zur Ehrlichkeit zu haben. Es gibt im Coaching so einen ganz tollen Spruch, der heißt Klarheit vor Harmonie. Weil wenn ich nur der Harmonie zuliebe irgendwas erzähle, was überhaupt nicht mehr stimmt, dann kommt eine Dynamik, eine Spannung rein in der Beziehung, die ich auf einer Ebene wahrnehme, die vielleicht nicht kommuniziert wird, aber sie ist da. Und das macht alles nur noch schwieriger und schlimmer.
Aber das ist total schwer, finde ich. Weil wenn du, weißt du, beim ersten Mal gebe ich dir total recht, dass man sagt, so, okay, ne, man setzt sich hin, man spricht das an. Wenn das Problem aber weiterhin bestehen bleibt, dann sich immer wieder hinzusetzen und auch die Enttäuschung im Partner zu sehen oder das Problem ist nicht behoben. Plus, ich meine, du weißt es selber, man hat einen krass stressigen Alltag, man ist irgendwie emotional ausgelaugt. Und sich dann hinzusetzen und nochmal diese Kraft aufzubringen, die es ja erfordert. Mut braucht immer auch viel Kraft, finde ich.
Ja,
vor allen Dingen, wenn man ein Gebiet betritt, was man nicht gewöhnt ist, auch in der Beziehung. Und das immer wieder zu machen quasi und zu sagen, naja, ne, es ist halt immer noch nicht gut. Das verstehe ich, dass man irgendwann an den Punkt kommt. Und das ist halt dieses gefährliche Fahrwasser, an dem man dann sagt, naja, aber ist ja schon viel besser. Es macht mir eigentlich gar nichts aus.
Ja, und das ist der einzige Punkt, wo es wirklich wichtig ist, diese Kraft, dieses Fünkchen Kraft, was ich habe, oder vielleicht auch, wenn ich keine Kraft mehr habe, zu sagen, ich habe keine Kraft gerade mehr. Es tut mir leid,
ja, okay,
ich bin gerade selber verzweifelt. Und ich sage das nicht, weil ich Druck aufbauen will, sondern ich sage das, weil ich ehrlich sein will. Ich wünsche mir auch, dass es besser wird. Es dauert so lange, wie es dauert, aber mir geht es damit auch gerade nicht gut.
Aber glaubst du nicht, dass es doch dann wieder Druck aufbaut beim
anderen? Aber ich habe keine Wahl. Wenn ich in einer Situation bin, die sich so zugespitzt hat, dann habe ich keine Wahl, außer ehrlich zu sein. Weil entweder der ehrliche Weg führt zu einer Lösung oder aber es zerbricht früher oder später sowieso. Das ist so diese 0-1-Situation, die ich habe, auf die es runtergebrochen wird. Das kann mit der Ehrlichkeit genauso kaputt gehen, aber mit der Ehrlichkeit kann ich einen konstruktiven Weg wählen. Wenn ich weiter im Fahrwasser des Vorgaukelns bleibe und der Harmonie willen irgendetwas tue, dann gehe ich irgendwann fremd oder er wird super eifersüchtig und dann trennen wir uns vielleicht aus anderen Gründen. Und die Ursache ist aber im Grunde trotzdem die gleiche, nämlich wir waren nicht ehrlich in einer Problemsituation miteinander.
Ich glaube, das ist wichtig, einfach zu sehen halt, wir leben nicht in der perfekten Welt, ne? Manchmal treten partnerschaftliche Probleme auf und die sind jetzt gerade einfach problematisch. Die fühlen sich für beide so an. Und es muss nicht immer den perfekten Ausweg geben. Deswegen bin ich da voll bei dir, was du gerade gesagt hast. Möchte aber auch so ein bisschen entschärfen gleichzeitig und einfach sagen, hey, sexuelle Probleme bei Männern sind in aller Regel sehr, sehr gut angehbar. Das heißt, es muss nicht so sein, dass wir als Paar über Monate und Jahre hinweg auf einer Thematik sitzen bleiben und da geht nichts wirklich vorwärts und der Frust wird immer größer und größer. Es braucht halt eine Bereitschaft des Mannes und leider ist es nicht immer so. Es braucht eine Bereitschaft des Mannes zu sagen, hey, okay, ich habe jetzt hier ein Thema. Ich habe es jetzt 1-2 Monate probiert, selber irgendwie aus dem Weg zu räumen. Es hat nicht geklappt. Es ist an der Zeit, mich umzuschauen, mir vielleicht Hilfe zu suchen. Es reicht nicht, dass ich irgendwie in meinem, ich nenne es so das stille Kämmerchen-Syndrom, dass ich in meinem stillen Kämmerchen sitze und versuche irgendwie die Problematik aus dem Weg zu räumen irgendwie. An einem gewissen Punkt darf ich erkennen, es funktioniert so nicht. Viele Männer haben da große Hemmungen drin, dann sich jemandem anzuvertrauen oder wirklich zu sagen, hey, dann gehe ich es jetzt richtig an. Und wenn das aber da ist, also wenn ein Mann sagt, okay, hey, I hear you, du bist frustriert, ich bin frustriert, ich setze mich jetzt hin, ich kümmere mich um das Thema. Ich mache das zu meinem kleinen Hobby, zu meinem kleinen Side-Project sozusagen, wo ich wirklich dran bin, wo ich mich belese und wir können das auch als Paar zusammen machen, dann gibt es in der Regel gar keinen Grund, dass diese super große Frustration dann auf lange Sicht wirklich überhaupt erst entstehen muss. Und dann dürfen wir ja auch nicht vergessen, das finde ich auch wichtig zu sagen, wir sehen als Gesellschaft Sexualität viel zu penetrationsfokussiert. Mhm. Meine Erfahrung ist, ich kann so eine wunderschöne, intensive, leidenschaftliche Sexualität leben, auch ohne Penetration oder wenig Penetration. Und auch da ist wahnsinnig viel zu holen. Mhm. Und lohnt sich dann vielleicht auch dieses Spektrum der Sexualität zu erkunden in einem Zeitraum, wo irgendeine Form von Dysfunktion, schlimmes Wort, ich sollte es mir abgewöhnen, aber ne, Problematik in der Sexualität stattfindet. Kann ja auch bei der Frau, gibt es ja auch manchmal Problematiken, weswegen es nicht zu penetrativem Sex kommen kann.
Das finde ich total gut, dass du das sagst, weil ich habe zum Beispiel letztens mit einer Freundin gesprochen, da haben wir über Sexspielzeug gesprochen. Und dass sie sich halt zusätzlich auch anfasst, wenn er mit ihr schläft. Und für ihn ist das ein Problem, weil er sagt, eigentlich müsste sie doch allein durch seinen Penis kommen. Und sie dachte sich so, hä? Es kann nicht sein, dass dir nicht bewusst ist oder dass du immer noch nicht weißt, dass die allerwenigsten Frauen rein durch die Penetration kommen können. Und das ist aber so ein Denken, das ja sehr viele Männer haben, dass sehr viele Männer Frauen auch nicht glauben, wenn sie sagen, du, Penetration, das ist schon auch geil, aber nur das ist es nicht. Es gibt noch so viele andere Sachen, die so gut sind. Dass man sich dahingehend wirklich auch öffnet und das wirklich auch glaubt, wenn die Partnerin das sagt. Weil das immer noch ein sehr weit verbreiteter Fehlglaube ist, der Sexualität im Weg steht. Und ich finde es eigentlich schön, dass du sagst, dass es auch ein Weg ist, Sexualität mal ganz anders kennenzulernen. Das ist ja oft so, dass wenn wir in der Krise sind, dass dann Perspektiven sich öffnen im Leben, die plötzlich so neu sind und die können wir dann in unser Leben fließen lassen, weil bis dahin waren die nicht nötig. Und jetzt sind sie aber nötig und dadurch kann ich meinen Horizont erweitern und damit ja eigentlich meine sexuelle Primelwiese düngen.
100%, was du gerade gesagt hast, gehe ich 100% mit. Diese Horizonterweiterung, dieses Erkunden von etwas Neuem findet nämlich dann ja für die Männer nicht nur auf sexueller Ebene in der Partnerschaft statt, dass wir sagen, hey, lass uns mal gucken, wie wir leidenschaftliche, intime Sexualität jetzt hier partnerschaftlich haben können, auch ohne meine Primel, sondern das findet ja auch für die Männer noch in der Introspektive statt. Das heißt, viele Männer nutzen oder sind gezwungen dazu, die sexuelle Problematik dafür zu nutzen, auch in viel, viel tieferen Kontakte zu sich selbst zu kommen. Das heißt, für viele Männer ist das dann auch die Pforte für großes persönliches Wachstum dann, was dann nicht nur die sexuelle Problematik hinten raus lösen kann, sondern auch gleichzeitig den Mann insgesamt zu einem viel, viel zufriedeneren, in sich ruhenden Mann am Ende des Tages machen kann, sodass viele Männer tatsächlich, nachdem sie ihre sexuelle Thematik aufgelöst haben, sagen, hey, das ist das Beste, was mir hier passiert ist mit diesem Erektionsproblem. Also auch in dieser Hinsicht kann sich ein riesiger Horizont öffnen. Und ich finde, das ist das Schöne an den sexuellen Problemen, dass sie uns Männer wirklich bei den Eiern nehmen, ja, auf Deutsch gesagt, und sagen so, Jung, jetzt schau dich mal selber an, räum mal auf, guck mal hin. Und das hätten wir sonst nicht gemacht.
Das stimmt. Und ich finde aber auch, dass wenn eine Pforte gebaut wird, dann finde ich es aber auch schön, die gleich so groß zu bauen, dass die, und ich mache es in Gänsefüßchen, Problematik der Frauen gleich mit Platz hat. Weil wie du sagst, wir sitzen ja alle in einem Boot mit drin. Und ja. Ich finde es zum Beispiel, also es geht ja nicht nur um Frustration, die da entsteht, sondern ich finde, es braucht auch ein großes Vertrauen, das hast du ja auch schon gesagt, innerhalb dieses Prozesses. Aber es ist ja schon auch so, dass man, wenn wir jetzt bei der Mann-Frau-Beziehung bleiben, als Frau man ja auch ein großes Vertrauen haben muss, dass, wenn er sagt, es liegt nicht an mir, dass es auch so ist. Weil was halt komplett getriggert wird, und da kann ich jetzt nur für mich sprechen, ich glaube aber auch für dich und für viele Plussis wahrscheinlich, dass man natürlich denkt am Ende, wenn es länger dauert, es kann ja nur an mir liegen. Und das triggert bei so vielen Frauen, weil wir auch unseren Shit im Kopf haben, ja. Ist mein Körper nicht in Ordnung? Ich kenne viele, die sagen, ich habe nur Sex, wenn das Licht aus ist, ja. Und wenn dann natürlich so eine Erektionsstörung auftritt oder eben ein zu früh kommen, dann ist es natürlich, dass man am Ende des Tages irgendwie denkt, das hat doch irgendwie was mit mir zu tun. Vor allen Dingen, wenn es länger andauert. Und da finde ich schön, wenn, wie du sagst, dass bei den Eiern und Eierstöcken gepackt wird und gesagt wird, hey, vielleicht sollte ich mich meinem Partner auch öffnen und sagen, weißt du eigentlich, was in meinem Kopf abgeht, wenn wir Sex haben auch? Weil auch das kann den Mann ja unbewusst wahrnehmen und als Druck empfinden, ja? Oder viele Frauen haben eine sexuelle Vorgeschichte, die nicht optimal war und haben sich da Sachen angewöhnt, ja, damit sie dem Mann gefallen, was er auch als inkongruenten Sex wahrnimmt, weil er merkt, irgendwas stimmt da nicht und das überträgt sich halt auch irgendwie. Und das als Raum zu nehmen und zu sagen, hey, ich bin verletzlicher, als du denkst, und beide Seiten das sagen können, das finde ich total schön, weil natürlich, wie du auch immer wieder sagst, ja, Frauen bringen eben auch ihre Geschichte da mit hin und es ist Vertrauen und es ist ein ständiges getriggert werden. Vor allen Dingen ist ja auch ein Druck da, wenn man sagt, wir probieren es heute wieder, klappt's nicht, so, ne, also.
Ja, da kommt, glaube ich, auch dazu, dass, also eine Beziehung verändert sich auch, gerade auch wenn ein Kind mit reinkommt. Der Körper der Frau verändert sich, beide schlafen viel weniger, es ist viel weniger Zeit als Paar, es ist viel mehr Druck da, es muss mehr Geld rein, alles wird teurer. Also es sind so viele Sachen drin, die auch zusätzlich dazu führen können, dass Sex auch noch irgendwie so ein To-Do wird, das mal wieder erledigt werden sollte. dass, wenn dann eine Erektionsstörung natürlich, also völlig nachvollziehbar passiert, die Frau natürlich auch denken kann, fuck, die Brüste sehen anders aus, der Bauch ist vielleicht auch nicht mehr der, der er mal war, ich habe irgendwo Risse, was weiß ich. Mhm. Also wenn wir es runterbrechen, ist Sex ja immer auch eine Begegnung. Das klingt jetzt super kitschig, ja, aber es ist einfach so. Gerade in einer Partnerschaft, wo es nicht nur um den Sex, um den One-Night-Stand, um die reine Befriedigung geht, sondern wirklich um eine Verbindung und um ein sich Begegnen, dass wir da uns wieder ins Gedächtnis rufen. Auch das sind Ebenen von Sex.
Was voll die gute Idee ist, um den Gedanken ein bisschen weiterzuspinnen, das empfehle ich häufig Frauen, also auf Instagram folgen mir sehr, sehr viele Frauen von Männern mit sexuellen Problematiken. Und was ich gerne empfehle, ist so dieses Sparringspartner-Angebot. Ne? Mein Partner hat jetzt ein Thema und jetzt kann ich die Gelegenheit ergreifen, zu sagen, hey, und guck mal, hier sind meine Themen. So, du kannst deins offensichtlich nicht verstecken vor mir. Das ist die Last des Mannes, ja, die sexuelle Problematik lässt sie nicht verstecken. Aber hier sind jetzt meine Themen und du gehst deins an und ich gehe meine an. Das und das sind meine Themen. Ich fühle mich nicht mehr wohl in meinem Körper nach der zweiten Geburt. Ich habe beim Sex Angst, dass mein Bauch so sehr hängt bei dem und dem Licht in der Position und dass du das siehst. Meine Brüste hängen mehr als noch vor 10 Jahren. Und da fühle ich mich nicht mehr wohl und habe Angst, dass du das irgendwie negativ bewertest. Ich habe Lust, mich wieder richtig wohl in meinem Körper zu fühlen. Und das gehe ich jetzt an, während du dein Thema angehst. Und wir können uns austauschen darüber. Mhm. Wir können darüber sprechen, wie geht's bei dir voran? So geht's bei mir voran. Und das ist das, was ich meine, wenn ich sage, hey, zusammen in einem Boot sitzen und in die gleiche Richtung schwimmen. Das ist genau das, kann eine Riesenchance sein.
Also zum einen ist es wichtig, dass wir dieses Fundament, diesen Rahmen schaffen und dass wir uns nicht gegenseitig Schuld geben, sondern dass wir, wie du sagst, darin etwas sehen, was wir gemeinsam als Paar angehen können. Ja? Beide Seiten sich verletzlich zeigen, das auch als Chance sehen, sexuell was dazuzulernen, ja? Sexualität vielleicht neu zu definieren für jeden von uns, aber halt auch als Paar. Sich Sparringspartner suchen, jeder für sich, an der eigenen Sexualität arbeiten, sich darüber austauschen dann immer wieder auch. Natürlich sich bei dir vielleicht auch melden, Gavin, logischerweise. Also Love Better heißt ja deine Plattform. Das ist ja auch sich wirklich Hilfe holen. Deswegen reden wir ja auch mit dir drüber. Wenn du sagst, wir wollen von der Penetration weg, hast du vielleicht so 3 Sachen, wo du sagen kannst, hey, das sind so erste Möglichkeiten, wenn man mal die Erektionsproblematik außen vor lässt. Diese Spielvarianten gäbe es, um trotzdem sexuell miteinander aktiv zu sein.
Ja, schöne Frage. Es gibt diese riesengroße Welt der Fantasie, der sexuellen, psychischen Erregung. Ich finde, Reden beim Sex, sexuelle Fantasien erkunden beim Sex, ein unglaublich tolles Spielfeld, was wahnsinnig intensiv sein kann. Mhm. Dirty Talk in Kombination mit sich einfach auch körperlich wirklich nahe sein, sich gegenseitig stimulieren auf unterschiedliche Art und Weise. Dazu braucht es auch Mut. Das ist was, wo viel zu holen ist auf jeden Fall.
Ja.
Und häufig werden so Dinge wie Vulvamassage, Fingern, Oralsex in irgendeiner Form, Streicheln des Körpers, sich aneinander reiben, abgestempelt so wie, ja, das sind so Sachen fürs Vorspiel, ja, und dann kommt der richtige Sex. Und super intensive sexuelle Erfahrungen können aber entstehen, wenn wir diese Dinge zur Hauptsache machen. Eine extensive, eine ausgiebige, lange Vulva-Massage zum Beispiel oder Penismassage oder streicheln, küssen, sich aneinander reiben. Das können Dinge sein, die können zu einer absoluten Hauptsache werden und super, super intensive sexuelle Gefühle bescheren.
Ich bin sehr dankbar. Ich hatte große Panik, dass sie Pfauenfeder genannt wird.
Die
das ist kann. Ja, ich wusste es einfach. Ich,
die was?
Die Pfauenfeder.
Das ist so schön.
Nee, doch. Corinna und ich, wir sind seit 20 Jahren befreundet und ich weiß nicht, wie oft in diesen 20 Jahren das Wort Pfauenfeder gefallen ist. Und es ist ein persönlicher Albtraum von mir, dass ich irgendwann an einen Ort komme, wo ich sage, ich habe hier was vorbereitet und dann kommt so eine riesengroße Pfauenfeder raus. Und das wäre bei dir.
Ja, aber es ist voll schön.
Nee, geht so.
Das weißt du doch
gar nicht. Ist die abgestaubt? Ich frage mich zum Beispiel, erneuert man die immer oder muss man die ab und zu mal nass abspritzen?
Ja,
oder
die wird ausgeschüttelt.
Das reicht nicht. Die Motten und so, was da alles drin ist.
Keine Motten, natürlich nicht. Die wird in ein Tuch eingewickelt.
Als ob du deine Pfauenfeder im Tuch gattest, die ganz lange in so einer Vase im Schlafzimmer.
Ja, das war die Deko.
Wie ein Mahnmal der Erotik, wirklich.
Aber ich finde das zum Beispiel total schön. Also Augen verbinden und dann mit Pfauenfeder oder auch mit unterschiedlichen Materialien den Körper zum Beispiel abgehen, also abstreicheln, abfahren. Da kann man ja sogar bis in die, wie du sagen würdest, BDSMS,
in die
BDSM-Richtung gehen. Es gibt so viele Möglichkeiten von der Penetration hin zur Sinnlichkeit im Sinne von andere Sinne ansprechen, riechen, fühlen, dann auch mit Temperaturunterschieden zu arbeiten. Es gibt Audioporn, also wo man wirklich nicht sieht, sondern nur durch die auditive Stimulation erregt werden kann. Es gibt wirklich mittlerweile ja Gott sei Dank so viel mehr. Oder mal in so einen Shop zu gehen und zu schauen, hey, was taugt dir? Vielleicht erregt einen, man wusste es gar nicht, so ein Lederharnisch, dass sich einer umsetzt oder vielleicht mal was einführen.
Halt was Spielerisches machen, vor allen Dingen als Paar, glaube ich. Das kann ja auch wirklich, also dass man da ohne Druck hingeht und einfach sagt, wie hieß denn das, wo du dir früher, da hast du was gewonnen und dann dürftest du dir aus der Kulisse, ich nehme den Staubsauger,
Tombola.
Nicht Tombola. War das nicht Glücksrad sogar? Staubsauger für 200 und
war
so?
War das nicht Zong? Der Zong?
Nee.
Der Preis ist heiß?
Gavin, weißt du noch, wie das hieß? Gavin hat uns ab der Pfauenfeder verlassen.
Ich versuche euch zu folgen, aber ihr legt echt ein Tempo vor, ist der Wahnsinn.
Ja, wir sind recht fix im Hirn, das stimmt. Naja, wir nehmen halt, wo man das so auswählen kann. So würde ich das im Sexshop, würde ich mir das vorstellen.
Mhm. Man muss ja vielleicht, wenn man sich nicht traut, in einen Sexshop zu gehen, geht auf Seiten. Es gibt so schöne mittlerweile Seiten, wo man halt schöne Sextoys oder Unterwäsche kaufen kann. Und da geht es nicht darum, dass es dann im Höhepunkt endet, sondern es geht darum, sich zu zeigen, sich neu zu sehen, sich was Neues zu trauen, was auszuprobieren, was bis dahin gar nicht nötig war auszuprobieren, weil es halt irgendwie anders gegangen ist. Und jetzt geht's halt so nicht mehr und deswegen versuchen wir halt jetzt mal andere Dinge.
Ja, und übrigens, was auch noch ein wunderschönes Sexspielzeug ist, ist Blickkontakt. Und einfach eine wirklich schöne, verbindende Intimität zueinander aufzubauen. Das ist so eine Sache, die ein bisschen zu kurz kommt, finde ich häufig, bei vielen Paaren. Das Bild von Sexualität, das wir haben, ist so irgendwie, ja, die sexuelle Befriedigung jetzt und jetzt die Penetration und jetzt die Stimulation. Und ja, ein bisschen Leidenschaft ist auch mit dabei. Aber meiner persönlichen Erfahrung nach kann Intimität richtig, richtig, richtig tief gehen. Und viele Paare kratzen da eher so, ne, an der Oberfläche, oder da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben. Und dann zum Beispiel da einen Fokus drauf zu legen, viel, viel mehr Blickkontakt entstehen zu lassen beispielsweise, kommt aus, ich weiß nicht aus welchen Gründen, oftmals zu kurz, dass sich Paare wirklich intensiv anschauen und wirklich präsent werden. Und merken so, wow, wir liegen hier gerade zusammen. Wir wählen das gerade. Wir haben uns hier füreinander entschieden. Alle Hüllen sind weg. Ja? Da ist viel zu holen. Und wenn dann die vorherig genannten Sachen dann mit dazukommen, die Toys und so weiter und so fort, dann wird es auch richtig, richtig geil. Ja, wenn ich jetzt so disconnected irgendwie hier den Dildo auspacke oder so, ist es dann oftmals auch nicht das Wahre. Mm-mm. Aber wenn diese Verbindung, diese Intimität die Grundlage ist, dann ist es fast egal, welches Obst oder Gemüse oder Toy du mit ins Spiel bringst, oftmals. Ja. Also es gibt sicherlich auch Grenzen, aber das, ihr wisst, was ich meine.
Aber der Punkt ist ja nur, wenn ich in so einer schwierigen sexuellen Situation bin, ja, aufgrund der Problematik, die vorliegt, dann traue ich mich eben genau diese intime Verbindung nicht einzugehen, weil ja auch noch ein bisschen Scham drunter liegt. Wenn ich aber über das Spielerische und über die Lust vielleicht komme zuerst und dadurch wieder eine Leichtigkeit entsteht und der Druck abfällt, dann kann ich diese Intimität auch wieder zulassen. Also deswegen, ich bin total bei dir. Es ist mind-blowing, wenn das da ist, aber es muss nicht als erstes da sein, um alles andere zu tun. Manchmal geht der Weg eben erst über Joy, ne? Also über das Spielerische, über die Lust, und dann traut man sich auch erst wieder, sich ineinander so fallen zu lassen.
Ja, und gleichzeitig kann es total schön sein, was heißt schön, aber es ist vielleicht Teil des Prozesses, die unangenehmen Gefühle wie Scham, ja, Verunsicherung Teil des Spiels sein zu lassen und die auch zu zeigen. Mhm. Also nicht zu versuchen, das zu umgehen, sondern das vielleicht sogar zu kommunizieren, auszudrücken, zu zeigen, hey, jetzt, hier ist jetzt gerade bei mir Unsicherheit, hier ist gerade bei mir jetzt Anspannung, das ist gerade der Gedanke, der bei mir losgeht.
Voll, das
auch
ist das total
darf
gut.
Teil des Spiels sein.
Ja, total. Das ist ein bisschen wieder wie ein erstes Mal erleben im Grunde. Also gerade wenn da eine Routine auch drin war, in dem Moment, wo diese Unsicherheit und die Verletzlichkeit reinkommt, ist es ja auch wieder neu in einer gewissen Art und Weise. Mhm. Wenn man es nicht ausschließt und ablehnt, ja. Dann haben wir jetzt, glaube ich, vielleicht hoffentlich euch lieben Plussis ganz viel mitgeben können und sagen dir vielen Dank, Gavin, dass du unser Gast gewesen bist.
Ja, danke, dass ich mit euch quatschen konnte. Es war mir eine große Freude, über dieses Thema zu sprechen und den Plussis auch näher zu bringen. Danke dafür, fand ich cool.
Ja, danke dir wirklich für deine Zeit. Wir haben noch eine Herzensempfehlung in der ARD Audiothek App.
Ja, genau. Und die heißt ganz kurz einfach noch für euch wirklich Elterngame. Also es ist wirklich ein Podcast von Eltern für Eltern. Die beiden Hosts, Kerstin ist zweifach Mama und Jonas ist zweifach Papa, reden über diese ganzen Herausforderungen, vor denen man steht, wenn man plötzlich Eltern ist. Weil ganz oft heißt ja aus der Gesellschaft so, ja gut, bist ja selber schuld. Und gleichzeitig steht man da, versucht so richtig wie möglich zu machen und scheitert so oft täglich. Und damit ihr euch ein bisschen besser fühlt und merkt, ihr seid nicht alleine und wie ihr wirklich auch richtig gute Tipps an die Hand bekommt. Ein bisschen muss man sagen, ja, Christine, im Plussi-Style, nämlich zart, hart und ehrlich.
Aber nur ein ganz kleines bisschen.
Nur ein ganz kleines bisschen. Hört mal rein in der ARD-Audiothek. Das Elterngame ist on, ist wunderbar und wunderschön. Empfehlen wir.
Ciao-sie!
Freundschaft Plus. Mit Corinna Theil und Christine Barlock.
Zart, hart, ehrlich.
Und jeden Mittwoch neu.
In der ARD Audiothek und auf bayern3.de.